Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Heute mit einem Redispatch nachgehakt zur EU-Taxonomie.
Die EU-Taxonomie beschäftigt seit längerem die Gemüter und ist Gegenstand vieler Diskussionen gewesen. Wir haben hier in den letzten Folgen auch immer wieder darauf hingewiesen, wenn sie bestimmte Hürden genommen hat, zum Beispiel als sie von der Kommission veröffentlicht worden ist und dann jetzt vor zwei Wochen, dass das Europäische Parlament nicht widersprochen hat. Der Ministerrat hat die Entscheidung gar nicht erst auf die Agenda genommen, weil die qualifizierte Mehrheit, die sie für den Widerspruch benötigt hätten, nicht in Aussicht gestanden ist. Also, das heißt, jetzt stehen nur noch rechtliche Wege offen, um gegen diesen Delegated Act vorzugehen. Und wir haben jetzt das Feedback bekommen, dass in dieser Diskussion oft verkürzte Aussagen getätigt werden. Also, dass jetzt beispielsweise die Taxonomie bedeutet, dass Erdgas und Kernkraft pauschal grün sein werden in Europa. Und ob das wirklich so ist, da möchten wir jetzt hier in dieser Folge dem nachgehen. Wir haben eine Expertin eingeladen, die Annika. Ja, wir freuen uns, dass du hier bist. Und möchten eben genau diesen Fragen jetzt nachgehen. Was steht denn jetzt wirklich im Delegated Act drinnen? Sind Erdgas und Kernkraft in Europa jetzt grün? Und wenn man das nicht so pauschal beantworten kann, wann sind sie denn grün? Welche Kriterien müssen sie erfüllen?
Genau, bei uns ist Annika Neitz-Regert und Kollegin von uns und Expertin in dem Themenfeld. Aber ich denke, am besten, du stellst dich selbst kurz vor.
Ja, vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Serafin. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Ich bin seit zwei Jahren hier in der FFE für das Themenfeld Ressourcen- und Klimaschutz verantwortlich. Und warum bin ich heute hier? Ich beschäftige mich schon seit meinem Studium eigentlich intensiv mit der Nachhaltigkeit und vor allem auch der Technologiebewertung und habe dieses ganze Thema auch in meiner Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FFE mich damit näher auseinandergesetzt. Also welche Umweltwirkungen gehen mit unserem Energiesystem und den Technologien einher? Und dazu auch meine Doktorarbeit an der TU München geschrieben. Und da jetzt diese Methoden der Nachhaltigkeitsbewertung auch im Kontext der EU-Taxonomie sehr gefragt sind, habe ich mich insbesondere in den letzten beiden Jahren mit dieser Regulatorik sehr intensiv beschäftigt, zum Beispiel im Zuge meiner Vorlesung Umweltmanagement sowie auch verschiedenen Projekten hier an der FFE und freue mich, heute mit dabei zu sein.
Prima, dass du da bist. Schön.
Gut, fangen wir mit dem Thema an. Es geht um die Taxonomie. Ich habe das immer so verstanden, es ist wie ein Label auf dem Kühlschrank. Also wir haben jetzt die Gesamtheit der wirtschaftlichen Aktivitäten, die wir jetzt bewerten, wo wir einen Bapper drauflegen, okay, was ist nachhaltig? Wie siehst du das? Also was ist das wirklich? Stimmt das so, mein Verständnis davon?
Ja, so grob kann man das so sagen. Also die EU-Taxonomie ist im Endeffekt ein Klassifizierungssystem für wirtschaftliche Aktivitäten im Hinblick auf deren ökologische Nachhaltigkeit. Das heißt, die Aktivitäten müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um dann als nach Taxonomie als ökologisch nachhaltig zu gelten. Genau, und was bedeutet das dann? Das bedeutet, dass Unternehmen zukünftig offenlegen müssen, inwiefern ihre Aktivitäten ökologisch nachhaltig sind im Sinne der Taxonomie, also diesem Klassifizierungssystem. Und für Finanzunternehmen bedeutet das, dass die offenlegen müssen, in welchem Ausmaß die von ihnen finanzierten Aktivitäten auch ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomie sind.
Okay, also warum es die Taxonomie gibt, ist, glaube ich, jetzt dann klar. Also es geht darum, sozusagen transparent zu machen, was ist nachhaltig? Denn natürlich, seit wann gibt es jetzt die Taxonomie?
Die Taxonomie ist schon im Jahr 2020 in Kraft getreten, also jetzt seit zwei Jahren.
Okay, und da ja so viel darüber diskutiert wird, ist wahrscheinlich auch viel Geld im Spiel. Es geht um viel. Ich denke, sonst wäre es ja nicht so ein großes Thema. Und es geht ja darum, dass jetzt sozusagen diese großen Investments, die anstehen, zum Beispiel im European Green Deal Investment Plan, letztendlich in die richtige Richtung gelenkt werden sollen, in Richtung Nachhaltigkeit. Und damit ist jetzt natürlich die konkrete Frage, was ist nachhaltig im Sinne der EU-Taxonomie?
Genau, das hast du richtig verstanden. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil der sogenannten Sustainable Finance Strategie der EU. Das heißt, dieses Klassifizierungsinstrument soll dazu dienen, dass dann Finanzströme in die richtige Richtung geleitet werden und dann auch einen Effekt auf die Realwirtschaft hat. Also wichtiges Instrument. Genau, und der Knackpunkt ist, was gilt denn jetzt als nachhaltig? Das könnt ihr euch so vorstellen, dass zunächst erstmal die Frage gestellt ist, ob eine Aktivität, also das kann ein Produktionsprozess sein, eine Energieerzeugungsanlage und so weiter. Also in der Taxonomie sind über 80 Aktivitäten, die dort gelistet sind. Und zunächst muss erstmal geprüft werden, wenn ich eine Aktivität habe, ob die dort vorkommt. Also zum Beispiel ein Kohlekraftwerk kommt dort gar nicht vor. Das heißt, das ist dann auch nicht taxonomiefähig. Also das ist der erste Schritt.
Du hast jetzt gerade gesagt, über 80 Technologien, Prozesse etc. Ich glaube, in der öffentlichen Diskussion ist vor allem das Thema Gaskraftwerk, Kernkraftwerk angekommen. Hattest du ja gerade schon gesagt, Philipp. Wir kommen ja später nochmal drauf. Aber irgendwie ein Gefühl dazu kriegen, also was ist denn da noch so drin als Beispiel?
Genau, also es wird viel über den Energiesektor ja diskutiert, aber wir haben da auch Transportsektor mit drin. Wir haben aber auch Industrieprozesse, also zum Beispiel Erzeugung von Aluminium und so weiter und so fort. Also es umfasst wirklich die wesentlichen Wirtschaftszweige, also nicht auf Energiesektor beschränkt.
Okay, und wenn ich jetzt als Unternehmen rausfinden möchte, ob ein Prozess nachhaltig ist, dann gucke ich in diese Liste rein, gucke, ah ja, super, Gaskraftwerke steht drinnen. Das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist jetzt, pro Prozess sind jetzt nochmal konkrete Kriterien festgelegt. Und das wird dann nochmal geprüft.
Genau. Also das heißt, wenn ich weiß, meine Aktivität ist taxonomiefähig, also ist in dieser Liste drin, dann gehe ich den nächsten Schritt. Das ist dann die sogenannte technische Screening-Phase. Und für jede Technologie oder jeden Prozess gibt es dann eine Tabelle, wo wirklich drinsteht, welche Kriterien das erfüllen muss. Zunächst muss ich nachweisen, dass meine Aktivität substanziell zu einem der Umweltziele beiträgt. Vielleicht hier noch mal kurz zur Erläuterung. Also welche Umweltziele gibt es? Das ist einmal Klimaschutz, Klimawandelanpassung, aber auch weitere Umweltziele, die über Klima hinausgehen. Das heißt Schutz von Wasser und marinen Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, Luftverschmutzung ist ein Thema und Biodiversität. Genau, das heißt, ich weise erstmal nach, ich leiste einen Beitrag zu einem dieser Umweltziele, dieser sechs.
Stopp, ganz kurz. Also muss ich jetzt nur ein Umweltziel erreichen oder muss ich allen genügen?
Das ist eine super Frage, genau. Also ich muss erstmal zu einem der Umweltziele einen substanziellen Beitrag leisten. Das ist sozusagen die Formulierung. Aber, und jetzt kommt das nächste Kriterium, das hast du richtig erkannt, es geht natürlich auch darum, dass ich da nicht andere Umweltziele beeinträchtige. Das heißt, ich muss dann auch nachweisen, dass meine Technologie, meine Aktivität keines der anderen fünf Ziele signifikant beeinträchtigt. Das ist das sogenannte Do No Significant Harm Kriterium. Das heißt, das muss ich als nächstes einhalten und dann noch ergänzend auch noch drittes Kriterium nachweisen, dass ich auch einen gewissen sozialen Mindestschutz einhalte.
Das klingt gar nicht so unaufwendig. Für wen ist das denn relevant? Also wer muss denn seine Prozesse jetzt als überprüfen, ob sie taxonomiekonform sind?
Genau, sehr aufwendiger Prozess. Aktuell ist es so, dass die Taxonomie zum einen für Anbieter von Finanzprodukten verpflichtend ist. Das ist auf der einen Seite, aber auch für andere Unternehmen, und zwar kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Das sind nämlich die aktuell verpflichtet sind, gemäß der CSR-Richtlinie einen Nachhaltigkeitsbericht zu verfassen. Das heißt, auch diese Unternehmen, also Nicht-Finanzunternehmen, die am Kapitalmarkt agieren und eine gewisse Größe haben, müssen den Anteil ausgeben ihrer Aktivitäten, die taxonomiekonform sind.
Also das heißt, Sie müssen nur prüfen und dann sagen, wie viel ist jetzt eben taxonomiekonform. Aber es gibt jetzt keine Verpflichtung, sich danach zu richten. Also ne, man muss jetzt nicht seine Prozesse umstellen. Man könnte auch erstmal so weitermachen wie bisher, aber es ausweisen.
Genau, ist jetzt kein irgendwie Mindestanteil dort vorgegeben.
Das heißt, in Zukunft kann ich jetzt bei den DAX-Unternehmen beispielsweise sehen, Unternehmen A ist zu 54% taxonomiekonform, also nachhaltig.
Genau, das ist dann Anteil am Umsatz und weiteren Kennzahlen, das wird dann ausgewiesen.
Und das sind erst die größeren Unternehmen und ich glaube, in Zukunft sollen es auch kleinere Unternehmen ausweisen müssen. Wann wird es sein?
Genau, bis 2025 sind das eben diese großen Kapitalmarktorientierten mit 500 Mitarbeitern oder mehr. Es ist so, dass diese CSR-Richtlinie, also die Richtlinie, die vorgibt, welche Unternehmen wie ihren Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen, das zukünftig ausgeweitet wird. Also das wird gerade überarbeitet zur sogenannten CSRD.
Was ist CSR nochmal bitte?
Corporate Social Responsibility. Genau, und zukünftig wird diese abgelöst durch die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD. Und die gilt dann ab 2026 eben für einen größeren Unternehmenskreis. Und das wird dann ganz spannend, weil dass erheblich viel mehr Unternehmen sind und jetzt nicht mehr nur die, die am Kapitalmarkt agieren. Das heißt, das sind alle großen Unternehmen, die genau 2 oder von 3 Kriterien erfüllen. Also entweder 40 Millionen Umsatz oder mehr, 20 Millionen Bilanzsumme oder mehr oder größer 250 Mitarbeiter. Und 2 davon sind relativ schnell erfüllt. Das heißt, das betrifft dann wirklich viele Unternehmen, die dann auch ihre Aktivitäten hinsichtlich Taxonomiekonformität prüfen und berichten müssen.
Okay. Vielleicht nochmal zu diesem Prüfen, damit man ein besseres Gefühl dafür bekommt, was dahinter steckt. Also du hattest anfangs diese Liste genannt, diese Positivliste. Also das ist dann der erste Schritt, oder? Ich schaue da rein, einfach steht meine Technologie da drin und dann ist es fertig? Oder wie geht es dann jetzt weiter? Wie aufwendig ist dieser Prozess?
Das hängt tatsächlich sehr stark von der Aktivität ab, die ich prüfen muss. Also es wird natürlich versucht, den Unternehmen möglichst wenig Arbeit zu machen. Das heißt, bestimmte Aktivitäten, nehmen wir mal das Beispiel Photovoltaik oder Windenergie, müssen nicht im Detail einzelne Sachen ganz genau prüfen, sondern es werden dann bestimmte Kriterien automatisch als erfüllt angenommen. Zum Beispiel in dem Fall die Einhaltung der Treibhausgasemissionsgrenze. Das heißt, für bestimmte Technologien, wo es, sag ich mal, relativ eindeutig ist, wird es dem oder der Anwenderin leichter gemacht. Bei Technologien, und da kommen wir ja gleich dann auch, denke ich, nochmal dazu, wie Gas und Kernenergie, gibt es dann aber etwas strengere Anforderungen, dass dann wirklich nochmal eigene Analysen durchgeführt werden müssen, um dann nachzuweisen, dass wir diese Grenzwerte auch einhalten. Das heißt, je nach Technologie gibt es wirklich eine Tabelle, wo ganz genau aufgeschlüsselt wird, was muss in welcher Form erledigt sein und eingehalten sein, damit ich taxonomiekonform bin. Für die Technologien, sag ich mal, die intuitiver grün sind. Das wurde ja vorher auch geprüft und lange vorbereitet durch eine Expertengruppe. Genau, ist der eigene Nachweis nicht ganz so aufwendig. Und für die, wo es etwa eher kritisch ist, also wie in unserem Gasbeispiel, da müssen dann die Unternehmen wirklich auch eigene Analysen durchführen, die durchaus auch komplex sind und wo die Erfahrung vielleicht auch so noch nicht vorhanden ist. Das heißt, die Unternehmen müssen sich da richtig drauf vorbereiten.
Okay, aber das heißt, alles, was nicht in dieser Liste steht, also von diesen 80 Technologien oder ein bisschen mehr, ist nicht taxonomiekonform. Also jetzt hört sich dieses 80 vielleicht gar nicht mehr so viel an. Also dann bleibt ja wahrscheinlich auch ganz schön viel übrig, was einfach nicht mehr konform ist.
Genau, nicht fähig, also genau, nicht taxonomiefähig. Also wenn ich nicht in dieser Liste bin, genau, dann brauche ich das auch gar nicht prüfen. Also dann ist diese Aktivität, zum Beispiel das Kohlekraftwerk, um beim Energiebeispiel zu bleiben, wird nicht taxonomiekonform sein können, weil es eben gar nicht in der Liste auftaucht.
Du sagst, die kleinen Unternehmen müssen vor 2026 diese Prüfung abgeschlossen haben. Also wenn sie jetzt noch nicht darauf vorbereitet sind, dann hören sich die 3 Jahre auch gar nicht mehr so lange an. Das wird jetzt schon zackig gehen.
Genau, also diese immer noch als großen Unternehmen bezeichneten, aber eben genau wesentlich kleiner als jetzt vielleicht die großen DAX-Unternehmen, die wir uns jetzt erstmal vorstellen, die müssen tatsächlich ab jetzt eigentlich, und das merken wir ja auch hier in der Praxis, dass die Unternehmen jetzt beginnen, sich darauf vorzubereiten. Denn es ist eben nicht so einfach, sondern es kann sein, dass man dann auch wirklich neue Methoden erlernen muss, neue Datenbasis aufbauen muss, das auch in die Geschäftsprozesse zu integrieren, in das Reporting. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Und wie gesagt, viele Unternehmen bereiten sich jetzt auf diese sogenannte CSRD vor. Das ist ja diese Berichterstattung-Richtlinie, die etwas strenger wird und wo dann vermutlich dann auch gefordert ist, dass man dann eben taxonomiebezogene Kennzahlen ausweist. Das heißt, das ist ein Thema, was jetzt schon für viele Unternehmen, auch außerhalb derjenigen, die jetzt betroffen sind, akut schon ein Thema ist, ganz klar.
Und wo werde ich jetzt in Zukunft diese Kennzahlen sehen? Also ich habe es gelernt, zum einen in der Berichterstattung der Unternehmen, und zum anderen dann am Kapitalmarkt, wenn ich jetzt irgendwie einen ETF kaufen möchte. Dann sehe ich dann, okay, dieser ETF ist so und so viel Prozent Taxonomie fähig und bei Unternehmen dann im Bericht.
Genau, auf der einen Seite in den Nachhaltigkeitsberichten und genau bei den Anbietern von Finanzprodukten entsprechend benötigen die diese Informationen, um dann ihre Finanzprodukte als nachhaltig klassifizieren zu dürfen.
Und das Dritte ist, sind dann öffentliche Gelder, auch wenn Programme sagen, oder es werden ja als Programme für nachhaltige Produkte ausgelegt, dass hier dann die Kriterien auch angelegt werden können, sagen, okay, diese Gelder fließen nur nachhaltige, also nur taxonomiekonforme.
dass, da das ja ein europäisches Instrument ist, vermute ich, dass es so sein wird, dass man das dann auch als Klassifizierungssystem für öffentliche Investitionen ansetzt. Kann ich nicht hundertprozentig sicher sagen, aber davon ist stark auszugehen.
Okay. Gut, dann jetzt nochmal zum Prozess. Also die Taxonomieverordnung, die ist ja schon aus dem Jahr 2020. Warum reden wir, also da wurde sie schon verabschiedet. Warum reden wir jetzt immer noch über Rechtsakte, die jetzt nach und nach nachgeliefert werden? Das ist ja schon der zweite Delegated Act.
Genau, vielleicht erstmal zu dem ersten Delegated Act. Also es ist so, dass es eine Taxonomieverordnung gibt und dann, das ist ja oft so, sogenannte Delegated Acts, die das Ganze spezifizieren. Also es gibt diesen Climate Delegated Act, ergänzend zur Taxonomieverordnung, und da werden genau diese technischen Screening-Kriterien, die ich vorhin auch schon genannt hatte, entsprechend für jede Aktivität spezifiziert. Also es ist ein sehr langer Delegated Act. Dort war ja aber in der ursprünglichen Version Gas- und Kernenergie noch nicht mit drin. Und deswegen gibt es jetzt diesen sogenannten Complementary Climate Delegated Act, wo im Endeffekt eigentlich analog zu dem vorherigen, aber einfach diese Aktivitäten noch hinzukommen. Und vielleicht auch noch mal an der Stelle wichtig, dass ja auch noch diese anderen Umweltziele gibt, die nicht klimabezogen sind. Das heißt, es wird auch im Laufe des Jahres einen, vermutlich dieses oder nächstes Jahr, einen weiteren Delegated Act geben, der dann diese Kriterien für die anderen vier Umweltziele klar definiert.
Da wird dann die Liste mit den 80 Aktivitäten ein bisschen länger.
Vermutlich, ja.
Okay. Aber letztendlich ähnlich. Wir hatten ja auch schon mal den Redispatch nachgehakt zum grünen Wasserstoff in unserer Folge Nummer 11, wo wir jetzt endlich ja auch die genauen Regeln dann festgelegt haben. Was ist jetzt grüner Wasserstoff? So ist es jetzt auch sozusagen dieses nachgelieferte. Wie sind jetzt exakt die Regeln?
Da steht dann in der Verordnung ganz spezifisch drinnen, okay, diese Aufgabe hat jetzt die Kommission, das soll im Delegated Act nachreichen.
Genau, also dieser Delegated Act ist auch hier ähnlich zu dem Delegated Act, den ihr ja letztes Mal auch schon diskutiert habt. Genau, ist im Endeffekt eine Konkretisierung, legt genaue Kriterien fest, sozusagen das ganze Technische drumherum, die Inhalte werden da präzisiert.
Okay. Genau, damit kommen wir ja jetzt eigentlich zum Kernpunkt, warum es jetzt eigentlich auch so stark in die öffentliche Diskussion reingekommen ist. Es kam ja jetzt in dem Prozess Gas und Atomkraft mit rein. Genau, und wie war jetzt da die Argumentation, wie haben die es letztendlich geschafft, mit welchen Argumenten hier in die EU-Taxonomie mit reinzukommen?
Genau, ich glaube, dafür ist es ganz wichtig zu verstehen, dass die Taxonomie zwischen verschiedenen Typen von Aktivitäten unterscheidet. Also solche, die sozusagen wenig Emissionen emittieren. Genau, das sind erstmal die, an die man auch vielleicht als allererst denkt. Aber eben auch Prozesse, Aktivitäten mit aufnimmt, die eine Transformation ermöglichen oder eben als Brückentechnologie oder Übergangstechnologie fungieren hin zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem, also sogenannten Low Carbon Transitional und Enabling Technologies. Und da wird es natürlich dann auch spannend und deswegen eben dann auch Gas als eine interessante Technologie, die eben als eine solche Brückentechnologie fungieren kann. So war zumindest die Argumentation. Und bei Kernenergie natürlich eher über die niedrigen Emissionen als Grund, das mit aufzunehmen.
Das heißt, jetzt, das war ja so ein bisschen die Kritik oder das Feedback, was wir bekommen haben, ist jetzt Gas und Kernkraft nach diesem Regelwerk nachhaltig und grün, oder ist es doch nicht so einfach, wie es erstmal aussieht?
Genau, das ist auf jeden Fall nicht so einfach, dass man sagen kann, jedes Gaskraftwerk oder jedes Kernkraftwerk ist jetzt automatisch nach Taxonomie grün, sondern, so wie vorhin ja auch schon erklärt, es gibt eben diese Kriterien. Das heißt, ich muss wirklich in diesen Complementary Delegated Act gucken und mir diese technischen Screening-Kriterien durchgehen und nachweisen, dass ich die erfülle, sogar auch extern reviewen lassen, dass ich die erfülle. Und wenn ich dann alle Kriterien erfülle, dann bin ich taxonomiekonform. Das heißt, die sind jetzt erstmal taxonomiefähig. Das heißt, die wurden aufgenommen in diese Liste sozusagen. Aber Taxonomiekonformität muss im Einzelfall geprüft werden.
Das heißt, jetzt man kann nicht pauschal sagen, Atomkraft und Erdgas ist grün in Europa.
Nach Taxonomie nicht, genau, sondern unter den bestimmten Regelungen, die dort vorgesehen sind. Weiterer Punkt vielleicht auch, Was, denke ich, wichtig ist, weil ja Kernenergie und Gas in dem Kontext ja doch sehr auch kontrovers sind, wird in dem Delegated Act jetzt auch noch mal explizit vorgeschrieben, dass der Anteil an Gas- und Kernenergiebezogenen Aktivitäten explizit ausgewiesen werden muss. Das heißt, nicht in diesen aggregierten Indikator einfach aufgenommen wird, sondern ich als Anleger zum Beispiel, Anlegerin zum Beispiel, weiß schon, welchen Anteil davon dann noch einmal Kern und Gas ausmacht und kann dann auch entsprechend entscheiden, ob ich dort rein investieren möchte oder nicht. Das heißt, um vielleicht auch den Kritikern entgegenzuwirken, wurde auch nochmal explizit sozusagen die Berichtspflicht oder Art der Berichterstattung hier nochmal ein bisschen differenziert, anders als bei den anderen Aktivitäten, und gesagt, das weisen wir aus Transparenzgründen separat aus, damit nicht alles, was Taxonomie ist, gleich entsprechend auch Kernenergie und Gas enthalten kann, sondern hier dann auch die Möglichkeit für jeden Einzelnen zu entscheiden zwischen nur Taxonomie ohne Kernenergie und Gas oder entsprechend mit.
Okay, also ich sehe dann am ETF hier, der ist grün, hat aber Gas und Kernkraft dabei.
Wie das dann in der Praxis genau aussieht, wird spannend. Aber so wie der Delegated Act, wie ich ihn jetzt verstanden habe, muss es separat ausgewiesen werden. Und ich vermute, dass das sich dann auch in den Produkten widerspiegeln wird, wenn das Ganze dann so auch kommt.
Gut, jetzt ist natürlich die spannende Frage. Du hast gesagt, man muss da nochmal genauer hinschauen bei Kernkraft und Gaskraftwerken, damit sie dann wirklich konform sind. Deswegen natürlich, was sind das jetzt für Kriterien? Was macht jetzt Kernenergie konform und was macht Gas konform? Aber fangen wir vielleicht immer mit der Kernenergie an.
Genau, also zur Kernenergie, wie gesagt, Hauptmotivation, das aufzunehmen, war, dass es eben natürlich geringe Treibhausgasemissionen aufweist. Problem ist, wie man sich vorstellen kann, natürlich die Radioaktivität und radioaktiver Abfall und vor allem dann ein somit dieses Do-No-Significant-Harm-Kriterium. Das hatte ich ja gerade schon angesprochen. Es darf ja kein anderes Umweltziel beeinträchtigen. Und jetzt ist sozusagen die Frage, wie kann ich das sicherstellen, dass es nicht negative Auswirkungen auf Umwelt und Mensch hat? Also sozusagen Klimaziel, okay, aber was ist denn mit den anderen Umweltzielen? Und das war quasi sozusagen das Kernproblem, warum es ja auch in der Diskussion ist. Und
darf ich da nochmal kurz, also es gibt diese 6 großen Ziele, auf die Taxonomie ausgerichtet ist. Eins davon ist Klimaschutz, da das erfüllt die Kernenergie, oder auf dieses Ziel spielt diese Kernenergie ein, aber dann hat man eben auch noch den Umweltschutz und da sagt man, okay, da hat jetzt Endlagersuche und so, da hat man einige Probleme bei der Kernenergie, und um das zu vermindern, hat man jetzt diese Kriterien nochmal spezifiziert.
Genau, bei Kernenergie ist es tatsächlich so, dass sie gesagt haben, okay, um dieses Do No Significant Harm zu prüfen, was ja natürlich das Gegenargument wäre, dass jetzt Kernenergie nicht in die Taxonomie kommt, haben sie gesagt, okay, wir setzen jetzt ein Expertenkomitee ein, die das jetzt nochmal in den letzten Jahren umfangreich prüfen, und die sind zu dem Schluss gekommen, so steht es auch in diesem Delegated Act, dass die aktuelle Regulatorik ausreichend ist, also auf EU-Ebene und den Mitgliedstaaten, um den Schutz von Umwelt und Mensch zu gewährleisten.
Gut, also sollte es nicht so schwer sein, demnach die Kernenergie dort reinzubringen, wenn sozusagen die aktuellen Regeln dafür ausreichen, so habe ich es jetzt verstanden.
Genau, vielleicht noch Ergänzung. Es gibt noch ein paar zusätzliche Anforderungen. Also es dürfen nur ganz moderne Kernkraftwerke neuerer Generation sein. Und es muss sichergestellt sein, dass für schwachaktive Abfälle bereits Entsorgungsanlagen in Betrieb sind. Und für hochaktive Abfälle tatsächlich bis 2050 dann auch Entsorgungsanlagen betrieben werden. Und kein Export von radioaktiven Abfällen in Drittländer. Das heißt, dort werden schon noch mal über die aktuellen Regularien hinaus gewisse Anforderungen gestellt. Genau, an die Modernität der Anlagen und an die Entsorgung der Abfälle, genau, durchaus möglich, sowas dann klassifizieren zu lassen, meine Einschätzung.
Gut, verstanden. Kernenergie abgehakt. Wie sieht's jetzt mit Gas aus? Also, wie war die Argumentation, dass jetzt Gas drin ist, und welche Bedingungen muss jetzt ein Gaskraftwerk beispielsweise erfüllen, dass es auch wirklich dann konform ist?
Genau, vielleicht nochmal wichtig, auch schon in der Vorgängerversion der Taxonomie, der aktuellen Taxonomie, ist Gas mit drin, aber eben nur erneuerbare Gase. jetzt durch diesen Complementary Delegated Act eben auch Erdgas eine Option, zumindest übergangsweise. Grund dafür war, dass eben in den Energiesystemszenarien, die man so sieht und ja, wo auch die Klimaziele eingehalten werden, Gas noch eine mittelfristig auch eine wichtige Rolle spielt und auch langfristig, da nicht so sehr energetisch, aber die installierte Leistung vorhanden sein muss an Gaskapazitäten, um ein nachhaltiges Energiesystem zu etablieren. So wird das argumentiert. Problem ist natürlich, dass wir aktuell zum einen das Thema natürlich Versorgungssicherheit und so weiter, aber auch natürlich Erdgas mit Treibhausgasemissionen verbunden ist. Das war ja eben auch der kritische Punkt. Und deswegen hier nochmal wichtig zu sagen, eben nicht automatisch als grün, sondern für Gas werden dann wirklich konkrete technische Kriterien genau vorgegeben, die eingehalten werden müssen.
Und welche sind das?
Genau, das ist gar nicht so einfach. Es sind nämlich ziemlich viele und es gibt viele Entweder-Oders, aber wir können das gerne mal so Stück für Stück durchgehen. Ich versuche es möglichst einfach zu halten. Also eigentlich gilt für Strom und Wärme in der Taxonomie ein Grenzwert von Lebenszyklusemissionen in Höhe von 100 Gramm CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde.
Ist das viel?
Das kommen wir gleich dazu. Das ist im Vergleich zu unserem heutigen Strommix ist es wenig. Im Vergleich zur Windenergie ist es viel. Und dieser Grenzwert, diese 100 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde, die wird sich auch Stück für Stück noch reduzieren zukünftig. Also das ist jetzt der Wert, der heute gilt. Und das gilt es immer nachzuweisen. Das heißt, auch für Erdgas gilt es, das nachzuweisen.
Für Erdgas, also ich glaube, Erdgas hat, wenn man es ja direkt verbrennt, schon 200 Gramm pro kWh. Also einfach, das heißt, wie kann man für Erdgas nachweisen, dass dann das Produkt, was hinten rauskommt, weniger hat?
Genau, das heißt, es wird eigentlich schon, um dieses Ziel erreichen zu können, mit Erdgas wäre auf jeden Fall CCS notwendig. Und da gibt es auch wieder Taxonomiekriterien, was dann CCS-Technologien einhalten müssen. Genau, das heißt, ohne CCS wird es mit Erdgas nicht gehen. Alternative, erneuerbare Gase.
Was ist CCS?
Carbon Capture and Storage.
Okay, also man fängt das CO2 dann, oder man muss das CO2 in diesen Kraftwerken abfangen.
Aber nur, wenn es eben Erdgas ist. Oder ich nehme halt ein grünes Gas.
Genau. Ohne grüne Gase komme ich auf jeden Fall nicht unter diese 100 Gramm. Wir haben das auch mal durchgerechnet in einem Projektbeispiel von uns für ein ziemlich effizientes Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mit hohen Wirkungsgraden. Da kommen wir da in die Größenordnung nicht, sondern sind da Faktor 3,5 grob drüber.
Also doch nicht so einfach jetzt jedes Gaskraftwerk, was man in die Landschaft stellt, jetzt als EU-Taxonomie-konform zu betreiben.
Genau. Nicht mit Erdgas betrieben, sondern wir müssten dann eigentlich auf erneuerbare Gase gehen. Und zwar Größenordnung, also wenn wir diese 100 Gramm einhalten wollen, das sind über 70% Anteil erneuerbare Gase. Also das ist wirklich eine ganze Menge. Und da ist natürlich auch eine Kostenfrage, ob sich das dann noch lohnt.
Ja, was heißt, ob es sich lohnt? Also ich meine, in unseren Szenarien brauchen wir genau diese Gaskraftwerke, die dann hoffentlich mit Wasserstoff etc. betrieben werden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir sie nicht brauchen. Also irgendwie müssen sie kommen. Und wenn sie jetzt diesen Kriterien genügen, sprich mit Wasserstoff betrieben werden, dann wäre es eben auch EU-Taxonomie-konform.
Genau, das heißt eigentlich durch die Aufnahme dieser Kraftwerke ermöglicht es uns jetzt, weil komplett erneuerbare Gaskraftwerke waren ja schon drin. Es ermöglicht uns jetzt eigentlich so eine Mischform, dass man übergangsweise eben anteilig auch Erdgas mit reinbringt. Also würde ich jetzt mal so interpretieren. Aber vielleicht wichtig, genau zu wissen, also diese 100 Gramm, das ist eben, wie gesagt, so das der Grenzwert, der gilt. Und was jetzt mit diesem Complementary Delegated Act hinzukam, war auch ein alternatives Kriterium.
Aha.
Und da wird es natürlich spannend und jetzt wird es tatsächlich noch komplexer, aber ich versuche es auch nochmal wieder einfach zu halten. Genau, jetzt, also das war quasi einmal dieses Lebenszyklus-Kriterium. Das heißt, da haben wir ja genau versucht, wirklich über die ganzen vor- und nachgelagerten Prozesse alle Emissionen mit reinzunehmen. Und jetzt gibt es ein Kriterium für direkte Emissionen. Das heißt, nur die Emissionen, die quasi vor Ort beim Kraftwerk entstehen durch die Verbrennung. Und jetzt gibt es quasi für Kraftwerke, die bis 2030 in Betrieb genommen werden, also das gilt jetzt nur übergangsweise, diese Alternative, kann ich auch mich taxonomiekonform klassifizieren lassen, wenn meine Emissionen, die direkten Emissionen, unter 270 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde liegen.
Was ja deutlich mehr ist. Du hast gesagt, 200 Gramm pro Kilowattstunde Gas, wenn ich so verbrenne. Und jetzt habe ich dann noch 70 Puffer.
Genau. Das ist wesentlich einfacher, deswegen gibt es aber, es gibt da auch noch zusätzliche Kriterien, die ein solches Kraftwerk dann einhalten muss. Das heißt, Es muss nachweisen, dass es eine alternative Technologie ersetzt, also in dem Fall eigentlich ein Kohlekraftwerk, wirklich ersetzt. Es muss nachgewiesen werden, dass es nicht durch erneuerbare Energien ersetzt werden kann. Es muss tatsächlich fähig sein, erneuerbare Gas- und Flüssigbrennstoffe integrieren zu können. Es muss nachgewiesen werden, dass auch zukünftig oder es muss auch tatsächlich zunehmend erneuerbare Gase integrieren. Also das gibt es quasi klare Vorgaben auch, welchen Anteil an EE-Gasen bis 2035 zum Beispiel kompletter Umstieg auf erneuerbare Energieträger. Das heißt, es gibt da nochmal zusätzliche Anforderungen, also nicht nur die 270 Gramm, sondern auch den Nachweis, dass dieses Gaskraftwerk eine Brückentechnologie ist und Erdgas dann irgendwann ersetzt wird und auch wirklich Kohle aus dem System geht. Also das ist quasi die Logik dahinter.
Also diese 270 Gramm pro kWh, also so einfach sind sie ja jetzt auch nicht zu erreichen. Also ich meine, bei einer hocheffizienten Gaskraftwerk irgendwie mit Wirkungsgrad 60% jetzt mal vereinbaren, dann würde ich es ja nicht erreichen. Aber ich vermute, geht das auch ein bisschen Richtung KWK, weil ich ja dann noch den Output Wärme habe und Strom und Wärme dann als Output, damit würde ich ja dann entsprechend hohen Gesamtwirkungsgrad haben und damit würde ich es dann eigentlich rechnerisch jetzt nach dieser Taxonomieregel schaffen.
Genau, also Größenordnung, ich habe es mal durchgerechnet, brauchen Effizienzen über 70%, so 74%, glaube ich, waren es. Das heißt, da brauchen wir schon wirklich hocheffiziente Anlagen und das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Ergänzung. Es handelt sich hier bei der Taxonomie nicht nur um Gaskraftwerke, sondern es können auch Anlagen berücksichtigt werden, die zusätzlich Wärme oder Kälte auskoppeln oder auch reine Wärme- und Kälteanlagen, zum Beispiel in Fernwärme-Kältesystemen. Also sozusagen nicht nur reine stromerzeugende Anlagen, sondern eben auch Wärme und Kälte sind dort mit berücksichtigt. Also alles, was Gas befeuert, in dem Bereich quasi dann passiert.
Aber das heißt, eine klassische gasbefeuerte KWK-Anlage müsste es jetzt eigentlich weiterhin locker schaffen.
Genau, wenn sie diesen Grenzwert schafft. Genau, aber ich muss eben schauen, dass ich diesen Plan Richtung erneuerbare Gase schaffe bis 2035, das ist nicht mehr lange hin. Und ich muss eben auch explizit nachweisen, dass das benötigt wird und dort auch ein emissionsintensiveres Kraftwerkanlage entsprechend verdrängt wird.
Gut, ich glaube, damit haben wir das nochmal schön einsortiert, was die Nebenbedingungen sind.
Genau, noch nicht ganz. Ich muss dich an der Stelle noch unterbrechen. Genau, weil was tatsächlich auch noch wichtig ist, es gibt noch ein weiteres Kriterium. Also ich habe ja gesagt, diese 270 Gramm. Man kann aber auch nachweisen, wenn man das eben nicht schafft, kann man auch nachweisen, dass man ein gewisses Maximum an jährlichen Emissionen nicht übersteigt.
Aha, also das Thema Vollaststunden.
Genau. Hintergrund ist folgender. Genau, wir brauchen ja vor allem die Kapazität zukünftig. Nicht so sehr quasi, dass wir das in ganz vielen Stunden des Jahres betreiben, sondern es geht darum, die Kapazität zu haben, wenn wir sie benötigen. Und das ist eben über ein zusätzliches Kriterium auch mit drin. Das heißt, ich habe entweder die 270 Gramm oder diese jährlichen Emissionsmengen. Das entspricht ungefähr Größenordnung knapp 300 Vollaststunden. Also wirklich nicht viel. Das heißt, diese beiden Kriterien und dann eben diese anderen Kriterien, die ich schon genannt habe, die gelten in beiden Fällen. Das heißt, hier nochmal dieses Kriterium, wenn ich das wirklich zur Kapazitätsbereitstellung habe, kann ich dann auch diese 270 Gramm umgehen und habe diese Alternative zur Verfügung.
Also was nehmen wir mit, dass wir jetzt bei Gas eine ganze Latte an Kriterien haben, die es noch erfüllen muss, damit es nachhaltig ist. Genauso wie bei der Kernkraft. Was sind aus deiner Sicht das noch offene Fragen? Was wird auf uns noch zukommen?
Genau, aus meiner Sicht spannend, inwiefern diese Kriterien dann auch überprüft werden, auch gerade die zukünftigen Kriterien. Gibt es einen gewissen Prozess, auch mit externen Gutachtern, die das jährlich dann auch berichten müssen. Aber was das dann in der Praxis bedeutet, wenn etwa diese Kriterien dann zukünftig vielleicht nicht eingehalten werden, wie geht jedes Mitgliedsland damit dann auch um, welche Strafen gibt es? Das ist, glaube ich, noch ein spannender Aspekt. Und dann denke ich vor allem, interessant, welchen Effekt hat es denn jetzt, dass wir diese beiden Technologien mit aufnehmen? Also führt es wirklich dazu, dass wir jetzt entsprechend Gaskapazitäten ausbauen, so wie wir sie vielleicht für dann auch zukünftig benötigen? Also haben wir wirklich zusätzliche Kapazitäten dadurch? Also hat sich diese sogenannte die Rufschädigung, die wir ja durch diese Diskussion hatten, die jetzt die Taxonomie ja so ein bisschen in Verruf gebracht hat in einigen Kreisen, hat sich das wirklich gelohnt? Das ist aus meiner Sicht eine ganz entscheidende Frage.
Gut, ja, viel Licht ins Dunkel gebracht. Vielen Dank, Annika, aber auch den Ausblick gegeben, dass es noch nicht zu Ende ist, dass wahrscheinlich weiter viel diskutiert wird, insbesondere natürlich, was tatsächlich dann passiert. Werden jetzt irgendwelche Technologien tatsächlich mehr oder weniger installiert? Werden die Finanzströme umgelenkt? Was ist der Aufwand? Genau wie du sagst, hat sich das eigentlich alles gelohnt? Also wird spannend. Ja, vielen Dank dafür.
Genau, und ich habe auch noch eine Frage an euch. Habt ihr heute eigentlich irgendwas gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.